Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Attraktive Arbeitgeber. Heute möchte ich über ein heiß diskutiertes Thema sprechen, nämlich über die Vaterschaftsfreistellung oder auch Familienstartzeit. Beide Begriffe werden verwendet. Und ja, diejenigen, die jetzt noch gar nichts damit anfangen können, was das überhaupt ist, da spreche ich gleich mit meiner heutigen Gästin darüber. Und da freue ich mich sehr, dass sie zugesagt hat, denn sie führen die Familienstartzeit bei sich im Unternehmen eben schon ein. Und da darf ich ganz herzlich begrüßen Yvonne Weiß. Sie ist Leitung Cultural Affairs bei Funke. Hallo Yvonne.
Hallo, Smaro.
Ja, wie schön, dass du hier bist. Wir hatten eine eigentlich persönliche Begegnung, auch wenn wir nicht wirklich ins Gespräch gekommen sind, weil da einfach so viel los war auf dem Event. Und zwar war im November in München ein wirklich wunderbares Event von Nadine zum Thema Vereinbarkeit jetzt. Und da gab es ja spannende Panels und Diskussionen, und da habe ich dich eben unter anderem auf einem Panel gesehen rund um das Thema Vereinbarkeit, und du hast eben berichtet, dass bei euch im Unternehmen die Familienstartzeit eingeführt wurde. Und ja, da habe ich natürlich ganz große Ohren bekommen und habe dich direkt im Anschluss dann kontaktiert und gefragt, ob du Lust hast, in meinem Podcast darüber zu berichten. Und da freue ich mich sehr, dass du zugesagt hast.
Ja, natürlich.
Ich habe viele Hörer und Hörerinnen, die bei diesem Thema Vereinbarkeit zwar schon ja tief drin sind, aber es gibt natürlich auch welche, die da noch nicht so die Berührungspunkte haben. Deswegen möchte ich da auch kurz was dazu sagen, ne, worüber wir sprechen. Also es geht ja, ne, korrigier mich, ob das bei euch vielleicht dann anders ist, um die 2 Wochen, die insbesondere dann eben Väter als bezahlte Freistellung bekommen zur Geburt eines Kindes, so ganz vereinfacht gesagt.
Ja, bei uns sagen wir Partner, weil bei uns gilt das auch gleichgeschlechtlich.
Ja, okay, genau. Also das eben.
Und auch bei Adoption.
Auch bei Adoption, ja, sehr gut, genau, ja. Also das ist gemeint mit eben der ja, Familienstartzeit, meinte ja dann eigentlich, der Begriff passt ja dann sogar besser, ne? Genau.
Genau, deshalb sagen wir auch bei uns Familienstartzeit.
Und ja, denke, genau.
So habe ich es in dem Panel. Aber es gilt nicht nur für Männer.
Ja, genau. So habe ich es im Panel auch gehört, wie du den Begriff genannt hast. Und ja, da haben wir ja eine entsprechende EU-Richtlinie, die das ja schon vorgibt, diese Familienstartzeit. Aber in Deutschland gibt es halt eben die entsprechende gesetzliche Regelung noch nicht. Wurde ja doch immer wieder diskutiert, aber da gibt es halt einfach nicht. Aber man muss ja nicht immer nur die Dinge machen, die gesetzlich verpflichtend sind, ne? Wobei die EU-Richtlinie ja da ist. Sondern man kann ja auch da mal vorangehen als Unternehmen, und das macht ihr ja zum Glück. Und da wäre jetzt natürlich die erste Frage von meiner Seite, also was war denn der Beweggrund, dass ihr gesagt habt, so, wir machen das jetzt einfach?
Weil wir gesagt haben, wir müssen nicht auf die Politik warten, um etwas zu verbessern zum Thema Vereinbarkeit. Also Lindner und Paus, das war ziemlich schnell abzusehen, also die haben sich ja auch bis jetzt nicht darauf geeinigt. Wir haben das seit April 2024, also wir haben es zum Weltfrauentag am 8. März verkündet, dass wir das machen wollen. Und uns geht es einfach darum, dass Familie und Beruf in unseren Unternehmen zu vereinbaren sind.
Ja.
Eltern sollen in dieser wichtigen Lebensphase, wenn ein Kind auf die Welt kommt, füreinander da sein können und auch Zeit haben für das Baby. Das ist wirklich auch für alle gut, nicht nur für das Kind und für die Eltern, sondern letztendlich auch für Funke, also für unsere Mediengruppe. Wir möchten nämlich Gleichberechtigung aktiv fördern und auch Rollenstereotype aufbrechen. Das ist etwas, was auch dahinter steht. Denn wenn der Vater von Anfang an oder der Partner, wie gesagt, der Sonderurlaub gilt bei uns geschlechtsneutral, von Anfang an eine Rolle in der Pflege des Nachwuchses spielt, dann steigert das die emotionale Bindung und man agiert auch selbstbewusst in der neuen Rolle. Das ist nämlich wichtig, weil in dieser Phase werden auch so ein bisschen die Weichen gestellt für später, wenn, also du musst dir vorstellen, wenn der eine Elternteil innerhalb kürzester Zeit zum Pro wird und der andere verharrt so ein bisschen im Anfängerstadium, dann wird die Schere des Könnens und damit der Verantwortlichkeiten immer weiter auseinanderklaffen. Und der eine ist meistens die eine, also die
Mhm.
Mama. Und unser Ansatz ist aber, dass Care-Arbeit kein Geschlecht kennt. Jeder kann sich kümmern, jeder kann es lernen. Aber die Tatsache ist, dass vor allem Frauen später in Teilzeit arbeiten und nicht die Männer, und dass Frauen deutlich mehr Care-Arbeit übernehmen. Und bei uns wollen wir so ein bisschen gegen diese Rollenstereotype angehen und erhoffen uns davon auch, dass sie eine gute Zeit haben als Familie am Anfang. Und aber auch, dass perspektivisch einfach so ist, dass es ganz normal wird, dass auch Eltern sich um die Erziehung kümmern, also dass auch Väter sich um die Erziehung ihrer Kinder kümmern und das nicht so angesehen wird als, oh, jetzt nimmst du Elternzeit, das ist aber schlecht für deine Karriere oder so. Das möchten wir absolut nicht.
Ja, du sprichst schon den Punkt Elternzeit an, ne? Ich möchte es einfach für die Zuhörer und Zuhörerinnen mal auch eben ansprechen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass manche jetzt sich denken, ja, aber hä, es können doch alle Elternzeit nehmen, also eben Väter und Mütter. Warum braucht es denn diese Familienstartzeit jetzt?
10 zusätzliche Tage sind. Das ist doch sensationell. Das ist auch ein Zeichen, das man nach außen setzt. Ja, Elternzeit kannst du beantragen. Das stimmt. Aber es wäre natürlich auch schöner, wenn die Elternzeit, man kann ja das insgesamt 14 Monate nehmen, wenn es zum Beispiel dahin ginge, Aufbrechen von Rollenstereotypen, dass 7-7 genommen werden. Aber das ist ja noch nicht ansatzweise der Fall. Also die Väter nehmen oft die obligatorischen 2 Monate und die verbringt man dann damit, einen längeren Urlaub zu machen. Das heißt nicht, dass du lernst, wie du wirklich mit dem Kind umgehst.
Genau, es gibt auch Unterschiede einfach, die ja irgendwo rechtlich einerseits sind. Ne? Zum Beispiel für das Elterngeld ist es ja so, dass man immer auch ja ganze Monate nehmen muss. Also man kann gar nicht einen halben
Nein, das geht nicht.
Monat,
Du kannst nicht einfach 2 Wochen nehmen, nein.
genau, also das ist schon mal das, ne? Also weshalb das eben so nicht gehen würde als Elternzeit. Und das andere ist natürlich, das Elterngeld ist natürlich nicht die volle Vergütung. Ja, also
Ich weiß gar nicht, wo es gedeckelt ist, bei 1,8 im Monat, glaube
genau,
ich. Ja.
schon immer gewesen und geblieben.
Naja, ein paar bekommen es jetzt aber ja auch gar nicht mehr.
Ja, aber ich meine nach oben, ne?
Ja, das
Zumindest,
stimmt.
genau,
Genau.
ja.
Und dann heißt es ja auch immer, ach, das lohnt sich nicht, weil dann ist da so viel, viel mehr, so viele monetäre Einbußen beim Mann, weil der Mann ja meistens mehr verdient als die Frau. Und das ist ja auch eine Entscheidung, aber das ist bei der Familienstadt einfach nicht so. Du hast
Ja.
überhaupt gar keine finanziellen Einbußen.
Ja, also.
Also das ist schon ein großer Vorteil.
Ja, absolut. Also das wäre jetzt auch meine Frage, ob es bei euch eben so ist, dass es diese 2 Wochen die volle Vergütung tatsächlich gibt. Ja. Und bedeutet, das ist auch eine Vergütung, die der Arbeitgeber in dem Fall ja dann eben voll übernimmt. Also da gibt es ja keine Erstattung oder irgendwas.
Das ist ein Sonderurlaub. So wie man
Ist
zum Beispiel auch Sonderurlaub hat, wenn man heiratet, wenn man umzieht. Wir haben jetzt bei uns, werden wir perspektivisch auch Sonderurlaub nach Fehlgeburten einführen. 2 Tage überlegen wir. Also das ist ein Sonderurlaub. Den kannst du
Ja.
beantragen über die sozialen Leistungen.
Okay, also ein bezahlter Sonderurlaub, der jetzt dann eben doch mit 2 Wochen länger ist als ja die anderen so Sonderurlaube, die man da so kennt. Ja, ich frage deshalb natürlich, weil das ja eben ein Punkt ist in dieser heißen Diskussion, na, dass einige sagen, das ist ja so teuer
Ich verstehe
und
das total, aber ich würde bei diesem Thema überhaupt nicht immer auf diesen finanziellen Aspekt gucken. Es kostet ein Unternehmen exakt, ich sage das jetzt extra so provokativ, gar nichts. Also diese Kosten, alle reden immer über die Kosten, das regt mich wahnsinnig auf. Wenn du gute Führungskräfte hast, und die haben wir bei Funke, dann kannst du so 2 Wochen, die jemand nicht da ist, perfekt organisatorisch vorbereiten. Da musst du nicht extra einen Ersatz dafür verpflichten oder jemanden extra einstellen. Oder so. Es ist ja eigentlich nur wie ein zusätzlicher Urlaub, und das kannst du mit voraussichtlicher Planung und vorausschauender Planung und oh Wunder, ein Kind wird nicht über Nacht geboren. Das kannst du sehr, sehr, sehr gut abbilden. Und verstehe auch die ganze Diskussion dahinter nicht, denn wenn wir nicht mehr Kinder bekommen, dann ist sowieso bald hier der Ofen aus. Also was diskutieren wir darüber, was uns das jetzt kostet? Der
Ja.
Gewinn den wir dadurch bekommen, ist doch ungleich größer. Noch teurer wäre es, wenn noch weniger Kinder hier in Deutschland geboren würden. Ich frage mich auch, ob sich niemand die demografische Entwicklung hier anschaut. Es kommen immer weniger Arbeitskräfte nach. Es gibt eigentlich nur noch drei Möglichkeiten, diese drastische Entwicklung ein bisschen abzumildern. Mehr Geburten, Zugang von außen und Mütter, die zurück in das Arbeitsleben und in das Berufsleben kommen und ein paar Stunden mehr arbeiten und nicht wie so häufig Teilzeit. Und das, denke ich mir, das muss man sagen. Und der Gewinn, den du als Firma hast, wenn dein Mitarbeitender ein positives Erlebnis hatte in dieser anstrengenden und so entscheidenden Phase, das kannst du gar nicht mit Geld bemessen.
Ja, sehe ich alles genauso, ne? Nur das sind die Argumente, ne? Ich sag mal vielleicht Scheinargumente oder wie auch immer man die bezeichnen mag, die ja von ganz vielen kommen. Und ich sehe das genauso wie du, dass es ja eine Mini-Investition am Ende ist, in die eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und ich glaube, die Bindung und die Zufriedenheit, die man damit erreicht, na, die kann man nicht in Geld abwiegen, ja,
Also vor
aber
allem, wie gesagt, es hat aber tatsächlich dann auch am Ende Vorteile für unser Land, weil ja, wenn die Frau perspektivisch, weil der Vater einfach so gut ist oder der Partner einfach so gut darin ist in der Care-Arbeit, wenn die mehr Stunden arbeiten kann, ja, dann verkürzt sich ja auch ihre Rentenlücke und auch ihre Karrierelücke. Das ist für uns alle nur von Vorteil tatsächlich. Und es trägt auch zur Antidiskriminierung bei, letztendlich. Also wir streiten uns. Also stellen wir uns mal vor, in Deutschland ist es irgendwann total normal, dass sich beide Elternteile gleichmäßig um die Zukunft unseres Landes kümmern. Und die Zukunft unseres Landes sind unsere Kinder, ja? In Vorstellungsgesprächen würde dann kein Entscheider mehr denken, oh, die ist total talentiert, aber die stelle ich mal lieber nicht ein, weil die ist Anfang 30, die bekommt ein Kind, bestimmt irgendwann ein Kind und dann wird sie schwanger und ist weg. Oder andersrum, vor Gericht wird im Streit um die Kinder häufig zugunsten der Mutter entschieden, weil die sich angeblich besser kümmern. Also beide Beispiele sind toxische Vorurteile, die müssen echt raus aus unseren Köpfen. Und je mehr aktive Väter, desto mehr männliche Rollenvorbilder, was die Beteiligung von Vätern an der Kinderbetreuung normalisiert. Also ich sage immer, Frauenförderung funktioniert über Männer, die es anders machen. Andere Länder sind uns da ja auch voraus. Ja, also es gibt in skandinavischen Ländern ist das ganz normal, dass beide gleichberechtigt Elternzeit nehmen. Alle unsere Statistiken sind aber nicht so. Und deshalb finde ich es gut, wenn man als Unternehmen, und die Funke Mediengruppe ist ein großes Unternehmen, sagt, ja, wir tun was in die Richtung. Wir sorgen dafür, dass Care-Arbeit, und Care-Arbeit ist ja groß, ne? Es geht auch um die Pflege von Angehörigen, und nicht nur um Kinder. Und dass dieses Thema in Zukunft viel, viel, viel größer werden wird für uns alle. Das ahnen wir, glaube ich, jetzt schon.
Ja, so ist es absolut, ne? Und man gibt eben das Zeichen als Unternehmen, dass man einfach familienfreundlich ist und dass man da eben ja offen zu diesem Thema steht. Und ich kenne eben auch hauptsächlich von Frauenseite die Sorge, ne? Du hast es gerade schon angesprochen, na, welches Alter ist eigentlich das richtige Alter, ja, um ein Kind zu bekommen? Und ich meine, das kann doch irgendwie nicht sein, dass man sich da so verrückt macht und ah, jetzt ist man zu jung, jetzt ist man zu alt, jetzt hat man kleine Kinder und dann kommen die pflegebedürftigen Angehörigen. Und wenn man dann weiß, okay, da gibt es eben einen Arbeitgeber, für den ist das ganz normal, dass diese Lebensläufe einfach da sind, ne? Diese Lebensphasen. Also ich denke mal, das wird immer mehr auch angefragt. Also das wäre jetzt auch meine Frage so an dich. Also erste Frage vielleicht. Also seitdem ihr, wann habt ihr es genau eingeführt?
Am 1.4.2024.
Okay, und seitdem, was kann man denn sagen, wie das in Anspruch genommen wird oder überhaupt so die Rückmeldungen dazu?
Ja, die Rückmeldungen sind natürlich sehr positiv. Durchschnittlich machen das so 2 bis 3 Väter pro Monat. Und die Rückmeldungen sind natürlich sensationell. Also alle freuen sich, nicht nur die, die bei uns arbeiten, sondern natürlich auch die Partner. Und ich habe noch keinen Chef oder Vorgesetzten gehört, der sich irgendwie beschwert hat, dass ein Mitarbeitender bei der Geburt seines Kindes 2 Wochen weg war. Also das
Ja,
gibt es bei uns
so
nicht.
einfach kann es sein, ne?
Es ist total einfach, wenn man als Unternehmen eine Haltung hat. Und wenn man diese Haltung hat, dass man Vereinbarkeit fördern möchte, dass man durchaus weiß, dass Mitarbeitende ein Leben haben. Und auch das hat man auch irgendwie in einer gewissen Art und Weise, ich sage jetzt bewusst nicht Rücksicht zu nehmen, aber auf jeden Fall einzugehen, ja. Das nennt man ja lebensphasenorientiertes Arbeiten. Also wir hatten zum Beispiel auch gestern ein Lunch and Learn zum Thema Generationengerechtigkeit. Ja, also es gibt einfach im Moment vier Generationen, die bei uns arbeiten. Und wie läuft die Kommunikation zwischen denen? Man wirft ja der Gen Z verschiedene Stereotype vor, den Boomern wirft man verschiedene Stereotype vor. Und wir wollen einfach darauf eingehen, dass wir anders sind, dass wir unterschiedlich sind und trotzdem irgendwie eine Brücke zwischen uns finden. Ja? Wir wissen auch, dass es Angehörige gibt, die pflegen müssen. Da müssen wir mit flexiblen Arbeitszeiten drauf eingehen, ja. Und wir bilden auch Pflegeguides aus bei uns im Unternehmen. Oder
Super.
es gibt auch natürlich viele Kolleginnen und Kollegen, die auch mal krank sind, ja. Und das ist auch etwas, was ganz normal ist. Da muss man sich nicht minderwertig fühlen oder denken, oh mein Gott, jetzt bin ich krank und ich bin länger krank. Was bedeutet das für mich? Gar nichts bedeutet das für mich, weil wir als Unternehmen darauf eingehen. Also wir bilden im Moment auch psychologische Ersthelfer zum Beispiel bei uns aus. Und das sind viele, viele Maßnahmen, die man sich überlegen kann, die darauf einzahlen, das Zeichen zu geben, du bist hier bei uns keine menschliche Ressource. Ich weiß gar nicht, wo ich das irgendwo gehört habe. Das fand ich ganz schlimm,
Ja,
sondern
das ist ja das Human Resources, so.
Und ein Mensch ist mitten im Leben. Ja, jeder von uns ist mitten im Leben. Ich arbeite Vollzeit. Ich habe auch zwei Kinder, die sind 8 und 12. Mein Mann arbeitet auch Vollzeit. Das ist natürlich ein riesiges Ding. Und wir müssen immer organisatorisch das alles perfekt abbilden. Aber es geht alles deutlich besser bei dem Medienhaus wie unserem, in dem diese Themen eine Rolle spielen. Sonst würde das vielleicht nicht gehen.
Und du hast schon gesagt, ne, also dass das natürlich alle happy sind und alle toll finden und natürlich die Familien, die da ja auch betroffen sind. Und ich denke, das wird total unterschätzt, welche Außenwirkung das schon bringt, allein durch die Mundpropaganda, ne? Also dass das ja dann erzählt wird, ne? Also ich habe hier die 2 Wochen bezahlte Freistellung und das macht mein Arbeitgeber. Ne? Da werden ja bei vielen, glaube ich, die Ohren auch groß. Ja, wo? Wer ist es? Welcher Arbeitgeber? Und gibt es da Stellen? Also das wird, glaube ich, total unterschätzt. Ja.
Naja, natürlich. Also das ist ja das, also meine Abteilung heißt ja Cultural Affairs und das ist das, wofür wir zuständig sind, ne? Für den kulturellen Wandel und auch um zu zeigen, dass alles ist bei uns unter dem Stichwort Perspektiven und Vielfalt. Ja, wir sind alle anders und wir haben uns vorgenommen, die Vielfalt in unseren Teams und in unseren Produkten zu fördern, um die gesellschaftliche Realität auch besser abzubilden. Wir sind ja ein Medienhaus, ja? Also wir haben unfassbar viele tolle journalistische Produkte und unser Anspruch ist, die gesellschaftliche Realität abzubilden. Und in der gesellschaftlichen Realität kommt es nun mal vor, dass Menschen krank sind, dass Menschen Kinder bekommen, dass eine Kita schließt. All diese Dinge kommen vor und wir möchten als Arbeitgeber moderner und attraktiver werden und diverser. Und wir definieren Diversität eigentlich auch als positiven Gegenentwurf zur Ausgrenzung und zur Ungleichbehandlung. Es geht darum, dass bei uns eigentlich alle die gleichen Chancen bekommen und wir vielleicht dann auch, du hast es gerade erwähnt, Leute in unser Haus holen mit ganz anderen Perspektiven, die uns dann wieder gut tun, ja? Und diese Perspektiven, die brauchen wir nicht nur, um neue Zielgruppen zu erschließen, sondern um uns auch insgesamt krisenresistenter aufzustellen. Also es gibt zahlreiche Studien, die sagen, dass Firmen, die Vielfalt leben, krisenresistenter sind, resilienter und dadurch dann auch im Endeffekt erfolgreicher. Und ich sage dann auch immer, wenn ich verstehe ja die Frage, wenn mich ein weißer, gut ausgebildeter, gesunder Mensch fragt, was habe ich denn davon, wenn jetzt hier irgendwelche anderen Leute Familienstartzeit haben? Ich habe gar keine Kinder oder so. Oder was habe ich denn davon, wenn ich mich jetzt als privilegierter Mensch plötzlich für mehr Gerechtigkeit für Minderheiten, also was habe ich davon? Und dann sage ich immer so, was, oder ganz krass kann man ja auch sagen, was interessiert mich denn dieser Fairness-Ansatz? Was bringt uns das denn eben? Weil es eben nicht um dich als Einzelperson geht, sondern um den Erfolg der Firma. Mission vor Ego. Und das ist das. Insgesamt bringt uns das halt sehr viel.
Ja, sehr viel, ja. Und da du sprichst ja schon an, das sind ja eben gerade wenn wir über die Familienstartzeit sprechen, klar, wenn man natürlich jetzt Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen hat, die keine Kinder haben und keine wollen und so weiter, ist ja alles in Ordnung. Na, da kann sich eben so eine Frage stellen. Na? Aber jetzt komme ich zu dem Punkt, um das kurz anzusprechen, auch wenn das jetzt nicht Kernthema hier ist, Thema Pflege. Das ist nochmal ein Thema, das viele, viele ja, na, auch unabhängig, ob man eigene Kinder hat, betrifft, betreffen wird und immer mehr betreffen wird. Ja, ich habe ja dazu vor kurzem eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Pflegezeit und Familienpflegezeit, die vielen gar nicht bekannt ist, die aber immer wichtiger wird. Und auch da ist es ja wichtig zu wissen, okay, ich habe hier einen Arbeitgeber, der halt für alle Lebensphasen offen ist und die ja bei sich integriert, so wie du es ja gesagt hast. Es ist eben alles ganz normal, ja.
Es ist alles ganz normal, aber das klingt jetzt auch zu rosarot. Natürlich hängt das auch immer von der jeweiligen Führungskraft ab. Das
Ja.
muss man auch sagen. Wenn du eine Führungskraft hast, die, ich sage immer, Vorgesetzter kommt von Vorbild. Eigentlich brauchst du dafür nur Empathie. Das ist eine Sache, die du dafür brauchst, um zu sehen, wie geht's meinem Mitarbeitenden. Oh, ich sehe, der ist total überlastet. Wenn ich dem dann sage, bitte, du kannst diese Woche komplett von zu Hause arbeiten, dann nehme ich da vielleicht schon ein bisschen Druck raus. Und das sind auch Dinge, die, jetzt sind wir wieder bei deinem Thema ganz am Anfang, die nichts kosten. Das
Ja.
kostet dich, dass du gut hinschaust. Das kostet dich, dass du kommunikativ so bist, dass du hören kannst, was deine Kolleginnen und Kollegen sagen. Und wir planen 2025, dass unsere Führungskräfte die Möglichkeit bekommen, bis zu 3 Tage auch ehrenamtlich sich zu engagieren, oder eine Job-Rotation zu machen mit einem Kollegen aus einer anderen Abteilung, um einfach mal rauszukommen aus der eigenen Bubble,
Ja.
um über den Tellerrand zu schauen.
Ja.
Und all das fördert Empathie. All das trägt dazu bei, dass du als Führungskraft noch viel, viel besser wirst. Und das sind Dinge, wir machen jetzt also nicht nur was für junge Eltern, ne? Das ist das,
Ja,
was ich
ja.
damit sagen möchte.
Das Thema Führung, was du ansprichst, ist natürlich ein absoluter Schlüsselfaktor. Aber auch die Führung, also die Führungskräfte, Vorgesetzten, wie auch immer man dazu sagt, die müssen ja auch von der Unternehmensleitung, ne, die entsprechenden Vorgaben ja haben. Ne? So verstehe ich das ja eben auch bei euch, dass es ja eben von der Unternehmensleitung ja schon alles vorgegeben ist. Also jetzt nehme ich wieder die Familienstartzeit. Du hast es ja berichtet, dass das ja eben eingeführt wurde und ich denke mal entsprechend auch kommuniziert wurde, damit eben auch allen klar ist, das ist bei uns jetzt ja normal und dann wissen eben auch alle Führungskräfte, ja, es können eben Väter, Partner die Familienstartzeit nehmen und da kann nicht eine Führungskraft irgendwie andeuten, oh, das ist mir aber nicht recht und lieber nicht oder, ne? Also das ist halt das, wie das auch alles zusammenhängt natürlich.
Das ist halt auch der große Unterschied zwischen Elternzeit und Familienstartzeit. Wenn alle das nehmen, weil es ganz normal ist, dann wird darüber auch nicht mehr diskutiert. Und dann kommt auch nicht die Frage, musst du das jetzt echt machen
Ja.
oder so? Es ist dann einfach verpflichtend. Deshalb wäre es auch so schön, wenn es bundesweit eingeführt würde. Schauen wir mal, was die nächste Regierung diesbezüglich macht.
Ja, liebe Yvonne, du hast so viele tolle Dinge gemacht, ne? Und deshalb hat es
Nee, ich
natürlich.
nicht. Also ich orchestriere das nur
Gesagt, meine ich hier im Podcast jetzt.
mein Unternehmen und vielleicht auch noch, weil wir gerade ganz kurz gesagt haben, das müssen die Führungskräfte machen und das muss von oben kommen.
Ja.
Ich glaube aber, wenn man, das muss es, also Diversity Management ist ein Top-Down-Prozess tatsächlich, wenn die Führungskräfte es nicht vorleben, traut sich auch keiner diesbezüglich zu handeln. Aber ganz wichtig sind auch Mitarbeitenden-Netzwerke, um so eine gewisse intrinsische Motivation einfach im Unternehmen zu haben. Und auch um, ich nenne das so, das ist so eine zweite Kraft neben Hierarchien. Auch die Gen Z steht auch gar nicht so sehr auf Hierarchien. Und Mitarbeitenden-Netzwerke kann ich auch nur empfehlen, weil die können solche Projekte auch sehr gut voranbringen. Es hat jetzt vielleicht nicht jedes Haus, so wie wir, das Glück zu sagen, komm, wir kümmern uns da so sehr, dass wir da wirklich eine eigene Stabsstelle aufbauen. Und ich habe ja auch zwei Kollegen und eine Werkstudentin. Das ist ja eine Ressource, die Funke bereitgestellt hat. Und ich kann verstehen, wenn kleinere Unternehmen sagen, da haben wir ja gar nicht die Ressource dafür. Es muss nicht immer jemand extra dafür eingestellt werden. Man kann auch mitarbeitende Netzwerke gründen, die dann Ideen entwickeln. Es kommt aber darauf an, dass diejenigen, die oben sind, sagen, wir wollen das. Wir wollen das. Und dann kann man es auch umsetzen. Und das ist einfach das Mindset, das vorhanden sein muss. Und das ist bei uns mit den Gesellschaftern und mit unserem Board zum Glück vorhanden. Und wir haben auch ganz am Anfang das Erste, was wir gemacht haben, ist, dass wir ein kulturelles Leitbild entwickelt haben, dass man jetzt halt auch bei uns, wenn man bei uns anfängt, dann wird man mit dem vertraut gemacht. Und das ist halt auch ganz wichtig, um zu sagen, so wollen wir miteinander umgehen. Toleranz anstatt Intoleranz und Vielfalt statt Einfalt. Das ist das, wofür wir gerne stehen wollen. Daran wollen wir dann auch gemessen werden.
Ja, unbedingt, unbedingt, ne? Und deshalb passt es einfach wirklich perfekt hier in meinen Podcast, attraktive Arbeitgeber. Und ich denke mal,
Attraktive
ne?
Arbeitgeber klingt irgendwie so, als ob das Arbeitgeber sind, die gut aussehen.
Die gut aussehen, ja. Ja, innen gut aussehen, ne? Von innen nach außen ist ja das Thema, ne? Gut aussieht, darum geht es nicht. Es geht da, tatsächlich darum, was man eben tun kann, um attraktiver Arbeitgeber zu sein oder zu werden. Und ich denke mal, wenn man diese Podcast-Folge sich anhört und gerne auch nochmal anhört und gerne bitte auch teilen und verbreiten, da kriegt man schon so viele Dinge mit, also außer der Familienstartzeit. Na, wenn jemand jetzt, warum auch immer, sagt, können wir uns nicht leisten, sage ich jetzt trotzdem mal so. Na, wird ja trotzdem häufig so gesagt. Gibt es trotzdem viele andere Dinge, ob es jetzt die Netzwerke sind, ob es die Führungskräfte sind, ob einfach die Empathie ist, ne, wie du angesprochen hast, die tatsächlich ja nichts kosten. Ne? Da kann man schon viel, viel ansetzen und viel tun. Und wenn es die Familienstartzeit ist, dann natürlich super, super toll. Also ich bin super happy über alles, was wir gesprochen haben und du geteilt hast, dass man einfach mal sieht, es gibt eben Firmen, die da vorangehen und es ist alles möglich. Und ja, es braucht eben die Köpfe, die Menschen, die da vorangehen. Und so wie du sagst, sich eben auch so als Unternehmen aufstellen wollen. Und da möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei dir, liebe Yvonne. Und ich denke mal, auch nach dem Podcast hier werdet ihr wahrscheinlich noch mehr Interessenten haben, die vielleicht sich anschauen, was gibt's denn dann für Stellen? Ich weiß nicht, gibt es gerade aktuelle Stellen bei euch?
Tatsächlich habe ich bei mir im Team eine Stelle als Diversity Managerin ausgeschrieben, ja. Aber wir
Ja, wow.
haben ganz viele andere Stellen. Das ist hier in Hamburg, aber wir sind ja auch in so vielen Städten. Wir sind in Berlin, wir sind in Braunschweig, wir sind in Erfurt, wir sind in München und vor allem sind wir im Ruhrgebiet. Die Funke Mediengruppe ist ja ursprünglich die WAZ und die sitzt in Essen.
Ja, also dann würde ich eure Karriereseite verlinken, also einfach in den
Kannst du gerne machen.
Shownotes.
Aber ich lade auch normalerweise, das im Journalismus mögen wir das ja gar nicht, aber bei allem, was ich erzählt habe, alle können gerne Copy-Paste machen. Ja? Bitte, 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 ich freue mich für jeden. Ich freue mich, wenn andere Unternehmen nachziehen und das mitmachen. Und wir geben auch gerne jederzeit Hilfe und sind Auskunftgeber. Da kenne ich keine Konkurrenz. Ich lade im Januar zum Beispiel alle Diversity Manager von großen Unternehmen hier in Hamburg auch zu uns in den Verlag ein, damit wir uns austauschen. Das sind Themen, die kann man über die Unternehmen hinweg machen. Da muss man sich
Total.
gegenseitig, dieses Konkurrenz hilft gar nicht, wenn man sich mal unsere Lage in Deutschland anschaut. Wir sollten in diesem Punkt auf jeden Fall gemeinsam arbeiten. Mir liegt daran, dass die Arbeitswelt für uns alle besser wird und auch für meine Kinder, wenn sie dann irgendwann arbeiten.
Genau aus dem Grund mache ich den Podcast schon seit 4 Jahren und werde ihn auch weiterhin machen. Ja, weil die Hoffnung ist da und wenn ich mit so Menschen wie dir spreche, dann sehe ich auch, dass sie berechtigterweise da ist. Und dann sage ich so als Schlusswort für alle, bitte nachmachen. Vielen lieben Dank. Mach's gut.
Tschüss.